Hören Sie nun Evangelist Douglas Winnell.
Geschwister, wir sind heute hier, um das Posaunenfest zu feiern. Und ich frage mich, verstehen wir wirklich das einzigartige Privileg, die einzigartige Gelegenheit, die Gott jedem Einzelnen von uns gegeben hat, hier zu sein an diesem heutigen Tag? Verstehen wir wirklich die einzigartige Gelegenheit, die Gott jedem Einzelnen von uns gegeben hat, hier zu sein? Was möchte Gott, dass wir an diesem Posaunenfest lernen? Manchmal ist es auch gut, sich umzusehen und zu erkennen, was andere an diesem heutigen Posaunenfest tun. Leute, die an die Bibel glauben. Warum glauben Juden, neutestamentliche Christen und Weltchristen so grundsätzlich verschiedene Dinge, was das Posaunenfest betrifft? Wo sie doch alle vorgeben, an die Bibel zu glauben. Und ich glaube, wenn wir ein paar dieser Dinge verstehen, können wir umso mehr wertschätzen, warum wir heute hier sind. Und so möchte ich heute darüber sprechen, was das Posaunenfest für Sie, für Ihre Zukunft und auch für die Zukunft der Welt bedeutet. Der Titel der Predigt heute ist Vorbereitung auf die Posaunen. Vorbereitung auf die Posaunen. Und ich möchte, dass wir darüber nachdenken, während wir hier beginnen. Verstehen Sie das Posaunenfest gut genug, um fähig zu sein, es zu erklären, wenn jemand fragt, warum wir es feiern? Wenn irgendjemand Sie fragt, warum feiern Sie den Posaunentag? Verstehen Sie, was das Posaunenfest versinnbildlicht, neben der Tatsache, dass Posaunen geblasen werden? Haben Sie sich selbst bewiesen, was die Bibel lehrt über das Posaunenfest? Haben Sie es sich selbst bewiesen? Und was noch wichtiger ist, glauben Sie es? Glauben Sie, was die Bibel sagt über das Posaunenfest? Glauben Sie es so sehr, dass es ein Teil Ihres Wesens geworden ist? Denn es geht um mehr als nur um das Posaunenblasen, und so möchte ich während dieser Predigt heute 7 wichtige Fragen besprechen und möchte Antworten auf diese Fragen geben. Wenn Sie 2. Timotheus Kapitel 4 aufschlagen, das Posaunenfest ist nicht nur ein alttestamentliches Konzept. Es ist auch ein neutestamentliches Konzept. Und wir werden sehen, dass es sogar ein sehr wichtiger Teil des Neuen Testaments ist. In 2. Timotheus Kapitel 4 schreibt Paulus an Timotheus, beginnend ab Vers 1, 2. Timotheus 4, Vers 1, so ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Sei bereit, für die Wahrheit einzutreten. Und er spricht von einer bestimmten Zeit, wie wir sehen werden, weise zurecht, mit anderen Worten, sprich deutlich, verständlich, aus voller Überzeugung, drohe, ermahne, das heißt erkläre, wo andere falsch liegen, und sei darin klar und nicht umherschweifend, und ermahne mit aller Geduld und Lehre, ermutige. Wir haben eine wunderbare Gelegenheit, hier heute hier zu sein, um gewisse Dinge zu verstehen, die die Welt nicht versteht. Und wir müssen einander ermahnen und ermutigen, mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden. Und wir sehen Beispiele davon heutzutage, wo die Menschen allerlei andere Dinge tun. Und sie sind aufrichtig dabei. Aber wie Herr Armstrong auch vor einigen Jahren erklärt hat, Menschen können aufrichtig sein und aufrichtig falsch liegen. Und wir wollen nicht falsch liegen. Die Zeit wird kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Und wir werden heute auch einige dieser Fabeln kennenlernen. Aber Paulus spricht davon, das Wort zur Zeit oder zur Unzeit zu predigen. Was bedeutet das? Worauf bezieht sich das? Schlagen wir auf 3. Mose Kapitel 23. 3. Mose Kapitel 23, die ersten paar Verse. Und so sehen wir, worauf sich Paulus zumindest teilweise bezieht in seinen Anweisungen an Timotheus. In 3. Mose Kapitel 23 finden wir die heiligen Tage aufgelistet und eine Beschreibung der Tage. Aber beachten Sie die ersten paar Verse. 3. Mose 23, Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Dies sind die Feste des Herrn. Es sind nicht die Feste von Herr Armstrong, nicht die Feste von Herr Meredith, sondern die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen. Und das ist der Grund, warum wir nicht große Paraden veranstalten und herumposaunen und großes Aufsehen erregen, Es sind heilige Versammlungen. Etwas, was sehr heilig ist. Und eine Versammlung, Sie können das Wort nachschlagen, das bedeutet eine gebotene Zusammenkunft. Als ich im College war, hatten wir eine Zusammenkunft jeden Mittwochmorgen. Und es war eine gebotene Zusammenkunft. Und da stand jeweils ein Student aus dem höheren Semester gegenüber den Stühlen mit einer Tabelle in der Hand und wir hatten alle fest zugewiesene Sitzplätze und so konnte er herumschauen und sehen, wo leere Sitze waren und so wusste er, wer dort sitzen sollte und so konnte er erkennen, wer abwesend war. Diese und jene waren nicht bei der Zusammenkunft anwesend. Und es waren uns im Semester 3 unentschuldigte Abwesenheiten erlaubt und bei jeder weiteren Abwesenheit wurde unsere Abschlussnote um eine Note verschlechtert. Wir mussten also dort sein. Wenn wir eine 1 in einem Studienfach hatten und wir hatten mehr als 3 Abwesenheiten, wurde es als Endnote eine 2. Und so war tatsächlich so ziemlich jeder anwesend, ob sie wollten oder nicht, weil sie natürlich keine schlechteren Noten haben wollten. Und so sind wir also hier, weil uns geboten wurde, uns zu versammeln. Weil Gott will, dass wir bestimmte Dinge lernen. Dies sind meine Feste, sagt der Herr. Dann spricht es in Vers 3 von dem Sabbat, der ebenfalls ein Festtag Gottes ist. Und dann heißt es ab Vers 4, dies sind aber die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen an ihren Tagen oder zu ihrer bestimmten Zeit. Und zum Teil scheint das gewesen zu sein, wovon Paulus sprach. Wir sollen über spezifische Dinge predigen zu ihrer bestimmten Zeit. Es ist nicht meine Aufgabe, heute hier zu stehen und über meine Ideen zu einem bestimmten Thema zu sprechen, mein besonderes Verständnis einer bestimmten Schriftstelle oder so etwas. Wir sollen heute über die Bedeutung des Posaunenfestes sprechen. Und so werden wir das heute auch tun. Zu der dafür bestimmten Zeit sprechen wir über das Thema, das für diese Zeit bestimmt ist. In dieser heiligen Versammlung, der gebotenen Zusammenkunft. Etwas, was Sie vielleicht tun möchten, ist, dass Sie einen Markierstift nehmen und das Kapitel 23 hier durchlesen und immer zu markieren, das sind wahrscheinlich 4, 5 oder 6 Male, wo es hier heißt, diese heiligen Tage sind eine ewige Ordnung. Vers 14, das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, überall wo ihr wohnt. Vers 21, eine ewige Ordnung soll das sein bei euren Nachkommen, überall wo ihr wohnt. Vers 31, das soll eine ewige Ordnung sein. Und das bedeutet nicht, es sollte so lange gelten, bis Jesus Christus kommt und danach ist alles anders. Nein, es ist eine ewige Ordnung. Vers 41. Ihr sollt das Fest dem Herrn halten, jährlich 7 Tage lang, das soll eine ewige Ordnung sein. Und so ist die Bibel also sehr klar in diesen Dingen. Und wenn jemand also fragt, warum halten Sie diese alttestamentlichen heiligen Tage, dann ist die Antwort sehr einfach. Es ist eine ewige Ordnung, deswegen feiern wir diese Tage. Wir finden keinen Ort in der Bibel, wo sie abgeschafft wurden, wie wir sehen werden. Die heiligen Tage sind also eine ewige Ordnung. Und es ist interessant, wenn Sie die Geschichte Israels lesen, vielleicht schreiben Sie das einfach in Ihren Notizen auf. Die Israeliten wurden von Gott aus Ägypten herausgeführt, mit Macht. Gott erniedrigte die damals mächtigste Nation der Welt, Ägypten, brachte sie durchs Rote Meer und errettete die Israeliten buchstäblich auf übernatürliche Weise. Aber die Israeliten verließen dann Gottes Wege, gingen in Gefangenschaft und Hesekiel 20 schreibt, dass es geschah. Hesekiel 20, Vers 21, Gott sagt, die Israeliten entheiligten meine Sabbate, Plural. Weil ihr euch von mir abgewandt habt, geschahen all diese Dinge. Aber dann gehen wir ins Neue Testament. Ich werde nicht alle Schriftstellen durchgehen. Aber einer der Gründe, warum wir die heiligen Tage einhalten, ist, dass Jesus Christus den Sabbat und die heiligen Tage eingehalten hat. Und Sie sollten diese Schriftstellen kennen. Lukas 4, Vers 16. Lukas 4, Vers 16. Jesus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und so hielt er den Sabbat. Und er sagte zu seinen Jüngern, Johannes Kapitel 7 und Vers 8, geht ihr hinauf zum Fest. Geht ihr hinauf zum Fest. Und Christus ging selbst später auch hin. So hielt Jesus den Sabbat und die heiligen Tage. Und was sagt er zu seinen Jüngern bei mehreren Gelegenheiten? Folgt mir nach. Folgt meinem Beispiel. Folgt meinen Lehren. Deswegen halten wir den Sabbat und die heiligen Tage ein. Die frühe Gemeinde und die Apostel hielten ebenfalls den Sabbat und die heiligen Tage ein. Apostelgeschichte 2. Eine interessante Frage, die man sich stellen kann. Wann wurde der Heilige Geist ausgegossen? Am Pfingsttag. Was glauben Sie, wäre geschehen, wenn es hier und dort eine kleine Gruppe gegeben hätte, die gesagt hätte, wir bleiben Pfingsten lieber alleine für uns. Eine andere Gruppe, die vielleicht gesagt hätte, wir feiern Pfingsten erst morgen. Wir feiern es nicht heute. Hätten sie Gottes Geist empfangen? Nein, es heißt in Apostelgeschichte 2, sie waren alle an einem Ort beieinander. Sie waren versammelt und feierten den heiligen Tag. Apostelgeschichte 13, Verse 14 und 42. Apostelgeschichte 13, Verse 14 und 42. Paulus hielt den Sabbat ein und er lud auch die Heiden ein, am Sabbat zur Versammlung zu kommen. Apostelgeschichte 17, Vers 2. Dort heißt es, Paulus war gewohnt, den Sabbat einzuhalten. Und das war einige Jahre nach der Kreuzigung. Er war ein neutestamentlicher Christ und er hielt den Sabbat ein. Apostelgeschichte 18, Verse 4 und 21. In Vers 21 heißt es in der Lutherbibel 1912 noch, ich muss mich beeilen, um das zukünftige Fest in Jerusalem zu feiern. Und das war nach der Kreuzigung, wo angeblich all diese Dinge ans Kreuz genagelt wurden. Aber er tat es immer noch. Manche sagen, ja, aber er war ja ein Jude. Nein, er war ein Christ. Deswegen hielt er diese Dinge. Die Hinweise aus der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, sind also eindeutig. Gottes Kirche hielt den Sabbat und die heiligen Tage ein und wird es auch weiterhin tun, einschließlich des Posaunenfestes. Und so sollten wir diese Dinge verstehen, das ist Teil unseres Fundaments. Und ich möchte Sie ermutigen, Geschwister, wenn Sie diese Dinge für sich selbst noch nicht bewiesen haben, lesen Sie die Schriftstellen und fragen Sie sich, ist dies, was ich glaube? Würde ich mein Leben dafür hingeben? Würde ich Kompromisse eingehen? Und ähnliche Fragen. Sehen Sie klar, was die Schrift sagt? Das müssen wir verstehen, das ist die Basis. Ein paar andere Schriftstellen, nur als Verweise dazu. 5. Mose Kapitel 4. Mose sprach hier zur zweiten Generation, nach denen die aus Ägypten gekommen waren. Diese sahen ihre Eltern in der Wüste sterben und sie waren drauf und dran, in das verheißene Land einzuziehen. Und Mose sagte, lasst uns nochmal ein paar Dinge zusammenfassen. Gott gab euch das Gesetz. Die Gesetze Gottes sondern euch ab von der Welt, damit ihr ein Beispiel geben könnt für die Welt. Und in 5. Mose Kapitel 4, Verse 9 und 10 erwähnt Mose, du sollst deinen Kindern und Kindeskindern diese Dinge kundtun. Erinnere dich daran, was Gott für dich getan hat. Lehre diese Dinge deinen Kinder, damit sie es niemals vergessen, damit auch sie mich fürchten. Damit sie beginnen zu verstehen, ich bin real. Ich bin real, sagt Gott, denn ich habe eingegriffen, ich habe euch aus Ägypten gebracht. Das ist eine lange Zeit her und die Menschen tendieren dazu, das zu vergessen. Sie können vielleicht in ihrem eigenen Leben zurückblicken, zu der Zeit, wo Gott begann, mit ihnen zu arbeiten. Wie hatte er ihre Aufmerksamkeit erreicht? Was war ihr brennender Dornbusch sozusagen? Wie hat Gott ihre Aufmerksamkeit erlangt? Ich weiß, wie er meine erlangt hat. Eine der Dinge, die ich getan hatte damals, ich lernte etwas über die Kirche und ich war zurzeit auf der Medizinhochschule und ich las ein Buch über die Geschichte der Medizin und dort sprach es von einem der alttestamentlichen Könige und es hieß, er hatte eine Krankheit an seinen Füßen und er wandte sich an die Ärzte. Und die Person, die dieses Kapitel in dem Buch geschrieben hatte, kam zur Schlussfolgerung, sehen Sie, die Israeliten benutzten bereits Ärzte, aber sie haben nicht den Rest der Verse gelesen. Der König wandte sich an die Ärzte, aber was geschah dann? Er starb. Und so erkannte ich, der Autor hatte nicht die Schriftstelle zu Ende zitiert. Er wollte nur seine eigene Idee bestätigt sehen. Diese Person, die in diesem Buch schrieb, sagte nicht die Wahrheit. Er zitierte nur einen Teil des Verses. Wir müssen also verstehen, Gott ist real. Er hat uns sein Wort gegeben, er hat eingegriffen, immer und immer wieder. Aber das war nur eines der Erlebnisse, die ich hatte, die mich zum Nachdenken brachten, wo ich bei mir dachte, Moment einmal, was in diesen Sachbüchern steht, ist nicht alles wahr. Es wurde verdreht und auf eine bestimmte Weise dargestellt und diese Dinge erweckten meine Aufmerksamkeit. Es geschahen auch noch einige andere Dinge, die meine Aufmerksamkeit erregten. Und das Gleiche geschah wahrscheinlich bei Ihnen, auf verschiedene Weise, wo Gott Ihre Aufmerksamkeit bekam, durch was auch immer geschah. Und Gott wirkt so, er möchte, dass wir lernen, ihn zu fürchten, zu erkennen, dass er real ist. Eine meiner Lieblingsschriftstellen ist Jesaja Kapitel 46. Jesaja Kapitel 46, wiederum im Zusammenhang mit dem Einhalten der heiligen Tage und was sie bedeuten. Jesaja Kapitel 46, Verse 8 bis 11. Und Jesaja schreibt hier an Kritiker. Vers 8 Gedenket doch daran, ihr Abtrünnigen, und nehmt's zu Herzen. Manche dieser Kritiker waren Israeliten. Gedenket des Vorigen, wie es von alters her war. Mit anderen Worten, gedenkt daran, was Gott immer wieder in der Geschichte getan hat. Ich bin Gott und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll, und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Und biblische Prophezeiungen sind etwas, was die Bibel von allen anderen religiösen Schriften unterscheidet. Denn die meisten anderen religiösen Texte, wie das Buch Mormon und andere Bücher, enthalten keine Prophezeiungen, während die Bibel fast 2000 Prophezeiungen enthält. Einige davon sehr spezifisch. Und Gott erfüllt diese Prophezeiungen durch seine Macht. Beachten Sie das, ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Und das Wort im Hebräischen dafür ist Esa, E-S-A, und bedeutet so viel wie Ratschluss. Meine Entscheidung steht. Mein Plan, meine Absicht. Was ich plane, geschieht. Was ich beabsichtige, wird eintreten. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Dann Vers 11, zweiter Teil. Wie ich's gesagt habe, so lasse ich's kommen. Was ich geplant habe, das tue ich auch. Gott hat einen Plan, eine Absicht, die er hier auf der Erde verwirklicht. Und dieser Plan wird versinnbildlicht in den heiligen Tagen. Der Plan zeigt sich in den heiligen Tagen, von denen wir in 3. Mose Kapitel 23 lesen. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren, als die Kirche auseinanderfiel, die weltweite Kirche Gottes damals fiel auseinander, und einige der jungen Leute, die die Organisation damals leiteten, einer der jungen Männer erwähnte in einer Predigt, es gibt keinen Plan. Jesus ist der Plan. Die Idee der heiligen Tage ist eine Idee von Herr Armstrong. Aber es war nicht Herr Armstrongs Idee. Es gibt einen Plan und er wird dargestellt in den heiligen Tagen. Und ich erinnere mich, das erste Mal, als ich einen Prediger hörte, das war, glaube ich, sogar an einem Posaunentag, da sagte der Prediger, so ist der Plan. Und das ist es, was er bedeutet. Und er ging kurz durch alle Festtage. Und ein Mann, der hinter mir saß, fragte mich nach der Predigt, was hältst du von der Predigt? Und ich sagte zu ihm, dieser Prediger hat mir gerade den Sinn geöffnet. Ich habe nie zuvor eine solche Erklärung gehört, was die heiligen Tage überhaupt bedeuten. Ich wuchs auf in einer presbyterianischen Kirche und manchen anderen Kirchen, aber niemals habe ich irgendjemanden erklären hören, dass Gott einen Plan und eine Absicht hat. Und Sie können auch Epheser aufschlagen, ich gebe Ihnen nur die Schriftstellen. Epheser Kapitel 1, Verse 4, 5, 9 und 11. Epheser 1, Verse 4, 5, 9 und 11, wo es von einem Plan spricht, dass Gott etwas vorherbestimmt, dass er eine Vorherbestimmung hat, einen Plan, den er hier auf dieser Erde verwirklicht. Und wenn wir kurz die 7 Festtage durchgehen, das Passa bedeutet das Opferlamm, versinnbildlichend die Tatsache, dass Jesus Christus das Lamm Gottes ist, das auf diese Erde kommen musste, um sein Leben als ein Opfer hinzugeben, für alle Menschen, damit unsere Sünden vergeben werden können. Die alten Israeliten wurden auf die Zukunft hingewiesen, das ist es, was geschehen würde. Dann die Tage der ungesäuerten Brote. Wir sollen den Sauerteig, ein Sinnbild für die Sünde, aus unseren Häusern entfernen. Wenn wir im Reich Gottes sein wollen, müssen wir diesen Ballast abwerfen. Wir können diese Dinge nicht ins Reich Gottes mit hineinnehmen. Ich erinnere mich, wie ich einmal mit einer Dame gesprochen habe von den 7. Tags-Adventisten, und diese sollen weder Tee noch Kaffee trinken. Und ich fragte diese Dame, ich verstehe, dass ihre Religion lehrt, sie sollten keinen Tee oder Kaffee trinken. Und sie sagte, ja. Und ich fragte sie, und trinken Sie jemals Tee oder Kaffee? Und sie wurde etwas kurz angebunden und sagte, Sie wissen schon, das schleicht sich von Zeit zu Zeit ein. Es schleicht sich von Zeit zu Zeit ein. Der Kaffee schleicht sich einfach an unseren Mund heran und hups, wenn man den Mund aufmacht, springt er hinein. Er schleicht sich nicht ein. Man gelüstet danach. Ich habe mal 2 Jahre in einer Adventistenschule verbracht. Das war eine Schule für Gesundheitswesen. Und man hatte so den Eindruck, bei dieser Loma Linda Universität waren die gerechtesten Leute diejenigen von der Fakultät für Gesundheitswesen, weil sie weder Tee noch Kaffee tranken und sie aßen kein Fleisch. Aber die Mediziner in der Medizinhochschule, die angehenden Ärzte, gingen nach Palm Springs, aßen Steaks und tranken Wein. Und was auch immer. Das war natürlich außerhalb des Campus und es sollte natürlich keiner bemerken. Wir können nicht zulassen, dass sich diese Dinge in unserem Leben einschleichen. Darum geht es bei den Tagen der ungesäuerten Brote. Und wir machen uns nicht nur während der Tage der ungesäuerten Brote darüber Gedanken, sondern das ganze Jahr hindurch. Dann der Pfingsttag, er versinnbildlicht das Ausgießen des Heiligen Geistes Gottes. Wir brauchen Gottes Heiligen Geist, um zu wachsen und zu überwinden und den Sinn Jesu Christi zu entwickeln. Der Pfingsttag ist auch der Zeitpunkt, wo die neutestamentliche Kirche begann, weil sie da zu diesem Zeitpunkt alle zusammen waren. Am Pfingsttag. Eine sehr bedeutsame Zeit. Dann kommt das Passionenfest, von dem wir heute sprechen. Dann kommt der Versöhnungstag, Sinnbild für das Binden des Satans, das Entfernen des Individuums, das all die Probleme in der Welt verursacht hat. Und das wird eine aufregende Zeit werden, auf die man sich freuen kann. Und dann das Laubhüttenfest, Sinnbild für das kommende Reich Gottes, die tausendjährige Regierung der Heiligen auf der Erde. Wiederum, wenn Sie das für sich selbst studieren, was denken viele Menschen, ist das Reich Gottes? Ein warmes Gefühl im Herzen. Aber es wird viel mehr als das sein. Christus wird zurückkehren und mit den Heiligen regieren auf dieser Erde und das wird buchstäblich alles ändern. Und dann der letzte große Tag, Sinnbild dafür, dass jeder, der jemals gelebt hat, auferweckt werden wird. Und sie werden alle eine Gelegenheit bekommen, den Plan Gottes zu verstehen. Es ist ein unglaublicher Plan. Er erklärt, warum die Welt ist, wie sie ist. Und warum die Dinge besser werden und dass wir ein Teil davon sein können. Interessant ist, wenn wir über das Posaunenfest nachdenken, dieses ist der vierte heilige Tag, genau in der Mitte von sieben. Es ist der mittlere heilige Tag und das ist Sinnbild für einen Wendepunkt, wenn sich alles ändern wird auf dieser Erde. Einer der bedeutsamsten Tage in der Menschheitsgeschichte. Einige Dinge werden an diesem Tag geschehen, in dieser Zeitspanne. Und deswegen sind wir heute hier, um uns auf diese Ereignisse zu konzentrieren. Um uns auf diesen wesentlichen Aspekt in Gottes Plan zu konzentrieren. Es werden machtvolle Dinge sein, dramatische Dinge, auch schreckliche Ereignisse werden geschehen, aber auch viele gute Dinge. Und darüber sprechen wir heute in der Predigt. Deswegen sind wir also heute hier, Geschwister, um uns damit zu befassen, was uns bevorsteht. Damit wir bereit sind, wenn die Dinge eintreten. Ich möchte Ihnen eine andere Frage stellen. Was ist die Bedeutung des Posaunenfestes? Welche Bedeutung hat das Posaunenfest? Warum glauben die Juden, neutestamentliche Christen und Weltchristen so unterschiedliche Dinge über das Posaunenfest? Wo sie doch alle vorgeben, an die Bibel zu glauben. Warum gibt es diese Unterschiede? Gehen wir zurück zu 3. Mose Kapitel 23. 3. Mose Kapitel 23. Und wir werden lesen, was die Schriften des Alten Testaments zu sagen haben über das Posaunenfest. Und das ist sehr interessant. In Vers 23 fangen wir an. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage zu den Kindern Israel, am ersten Tage des siebenten Monats, das ist nach dem hebräischen Kalender, am ersten Tage des siebenten Monats, jetzt kommen die Anweisungen, sollt ihr Ruhetag, eine Sabbatruhe halten. Es ist ein Sabbat der Ruhe mit Posaunenblasen zum Gedächtnis, es wurde an diesem Tag ein Widerhorn geblasen, eine heilige Versammlung, eine gebotene Zusammenkunft. Da sollt ihr keine Arbeit tun und sollt dem Herrn Feueropfer darbringen. Und das war's. Das sind die Anweisungen. Nun wissen Sie, was zu tun ist am Posaunenfest. Da steht nicht wirklich viel geschrieben. Es ist ein Tag der Sabbatruhe, ein Posaunenblasen zum Gedächtnis und eine heilige Versammlung. Man tut keine gewöhnliche Arbeit. Und man gibt ein Opfer, hier ein Feueropfer, und Herr Ruddleston hofft, dass wir das Opfer von heute nicht verbrennen, aber da steht nicht wirklich viel geschrieben. Man muss also noch an anderen Stellen suchen. Einer der Gründe, warum die Juden tun, was sie tun, ist, dass sie sich diese Anweisungen ansehen, und so tun sie es buchstäblich. Sie blasen ein Widerhorn, sie haben eine Zusammenkunft an diesem Tag und tun ein paar andere Dinge. Eines der Rituale, das sie durchführen, ist das sogenannte Taschlik. Das tun nur manche Juden, nicht alle tun es, aber bei diesem Taschlik gehen sie an das Ufer eines Flusses oder eines Sees, in New York gehen manche auf die Brooklyn-Brücke und dort lesen sie eine Schriftstelle, Micha Kapitel 7, Verse 18 bis 20. wo es davon spricht, dass die Sünden in die Tiefen des Meeres geworfen werden, damit die Sünden verloren gehen. Und so lesen sie diese Schriftstelle und symbolisch bereuen sie, werfen ihre Sünden ins Meer oder in ein Gewässer. Ich habe das hier in 3. Mose 23 nicht lesen können, aber das ist einer der Bräuche, die sie haben. Und dieser Brauch datiert um das 15. Jahrhundert oder vielleicht auch vorher, aber das ist etwas, was sie hinzugefügt haben, was sie tun. Und da es 10 Tage sind zwischen dem Posaunenfest und dem Versöhnungstag, beginnen sie eine Zeit der Läuterung, wo sie sich selbst überprüfen, für 10 Tage bis zum Versöhnungstag. Das ist etwas, was sie tun in dieser Zwischenzeit. Aber auch das finden wir nicht geschrieben hier in 3. Mose Kapitel 23. Was moderne Weltchristen betrifft, sie feiern das Posaunenfest überhaupt nicht. Sie glauben, alle heiligen Tage seien abgeschafft worden. Warum halten wir es also? Warum halten wir die heiligen Tage ein? Warum halten wir das Posaunenfest? Warum verstehen wir, was es bedeutet? Weil wir verstehen, was das Neue Testament sagt über das Posaunenfest. Und die Antworten auf diese Fragen finden wir im Neuen Testament. Wiederum, die Juden akzeptieren das Neue Testament nicht, daher verstehen sie auch die Antworten nicht. Und die Protestanten verwerfen das Alte Testament, und so verstehen sie diesen Teil nicht. Aber Gott hat ihnen den Sinn geöffnet, damit sie das Alte und das Neue Testament verstehen können und wie sie zusammengehören. Frage Nummer 3 ist also, was offenbart das Neue Testament über das Posaunenfest? Was offenbart das Neue Testament also über die Bedeutung des Posaunenfestes? Und hier wird es interessant, weil die Bibel den Symbolismus erklärt. Gehen wir zu Matthäus Kapitel 24 und sehen wir uns den Zusammenhang an, in dem viele dieser Dinge erwähnt sind. Matthäus Kapitel 24, die ersten paar Verse. Jesu Jünger kamen zu ihm, Vers 1, Matthäus 24, Vers 1, und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Er sprach von dem Tempel in Jerusalem. Vers 3, als er auf dem Ölberg saß, der ist gegenüber von dem Tempelberg, von wo man auf den Tempelberg sehen kann, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und es gingen um sehr dramatische Dinge, dass der Tempel vernichtet werden würde. Wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Woher werden wir wissen, dass wir dem Ende des Zeitalters nahe sind, dass wir deiner Rückkehr nahe sind? Woher werden wir es wissen? Und Jesus wich der Frage nicht aus. Er sagte nicht, ach wisst ihr, es kann sein, dass ich heute Nacht zurückkehre, vielleicht auch erst in 100 Jahren oder vielleicht sogar erst in 1000 Jahren. Aber ihr werdet es schon wissen. Er sagte das nicht. Er sagte, seht zu, achtet darauf, auf verschiedene Dinge. Und dann sagte er zu ihnen, sie sollten auf verschiedene Dinge achten. Aber der Zusammenhang des gesamten Kapitels Matthäus 24 ist, was sind die Zeichen für die Rückkehr Jesu Christi und das Ende des Zeitalters? Wir überspringen ein paar Dinge, bevor wir wieder darauf zurückkommen, aber gehen wir weiter unten zu Vers 27. Es spricht von der Rückkehr Christi, wo einige Dinge davor geschehen werden. Vers 27, denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Und den Menschen wird heutzutage gesagt, Christus wird sich irgendwo hineinschleichen und keiner wird bemerken, wenn er zurückgekommen ist. Aber wenn sie sich in einem Gewitter befinden, dann bemerken sie, wenn Blitze zucken. Sie zucken über den gesamten Himmel. Das ist also sehr leicht zu erkennen. Wenn sie einen großen Blitz sehen, was hören sie dann? Einen riesigen Donner, der manchmal das ganze Haus erschüttern kann. Und der sie erschüttern kann. Es wird also ein sehr bemerkbares Ereignis sein. Wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Vers 29, sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, das sind die Zeichen am Himmel. Vers 30, und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Hier ist einer der Hinweise auf die Posaunen im Neuen Testament. Wenn Christus zurückkehrt, werden Posaunen erschallen Und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Die Posaune steht hier also in Verbindung mit der Rückkehr Christi. Und das ist nicht der einzige Ort, wo dies so ist. Die Bibel beginnt also zu erklären, worum es bei den Posaunen geht. Schlagen wir auf 1. Korinther, Kapitel 15. 1. Korinther, Kapitel 15. Eine neutestamentliche Erklärung, worum es bei den Posaunen geht. Wir brauchen keine Entschuldigung zu geben und es braucht uns auch nicht peinlich zu sein. Die Bibel erklärt die Bibel. 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 51 und 52. Paulus schreibt hier der Gemeinde in Korinth, Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Die Zeit kommt, wenn unsere physischen Leiber, wenn wir Gott gehorsam waren, wenn wir unser Leben Gott gewidmet haben, wenn unsere physischen Leiber verwandelt werden zu Geistleibern. Wir werden zu Geistwesen. Vor einiger Zeit sprach ich mit Herr Dr. Germano und ich fragte ihn, wie ist es, älter zu werden? Und er sagte, das Problem ist, dass man älter wird. Das Problem mit dem Älterwerden ist, dass man älter wird. Die Zähne fallen aus, die Haare fallen aus, allerlei Dinge fallen aus. Wir sind nicht gemacht, um im Fleisch für alle Ewigkeit zu leben. Wir sind in einem physischen Leib, um bestimmte Lektionen zu lernen, um zu wachsen, um Früchte zu tragen, um Charakter zu entwickeln. Und wenn wir diese Ziele erreicht haben, wird Gott unsere physischen Leiber verwandeln zu Geistleibern, um uns ewiges Leben zu geben, sodass wir für immer leben können. Diese Dinge sind herrlich und beeindruckend. Und davon spricht Paulus hier, von einer beeindruckenden Zukunft. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und die Frage ist, wann wird das geschehen? Wann wird diese Verwandlung kommen? Vers 52, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Und Sie alle kennen natürlich diese Schriftstellen, aber wir sollten diese Dinge von Zeit zu Zeit wiederholen, da wir auch inzwischen eine jüngere Generation in der Kirche haben und es kommen immer wieder neue Leute zur Gemeinde. Und als ich diese Dinge zum ersten Mal hörte, war mir das alles auch neu. Und deswegen sollen wir an diesem Tag darüber predigen. Es wird plötzlich geschehen, in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Sie werden als Geistwesen auferstehen und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche, der physische Leib, muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Das wird dann geschehen, am Posaunenfest. Christi Rückkehr, die Auferstehung, Mitglieder in Gottes Familie zu werden, das wird alles an diesem Tag geschehen. Schauen wir uns auch ein paar andere Schriftstellen an. Offenbarung Kapitel 8 und Kapitel 9. Offenbarung Kapitel 8, Vers 1. Und als das Lamm das siebente Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Sieben Posaunen, die geblasen werden. Und dies ist der Tag des Herrn, der letzte Teil der großen Bedrängnis. Und diese Dinge beginnen dann zu geschehen, zu dieser Zeit. Aber Sie bemerken, es wird eine Posaune nach der anderen geblasen. Und wir sollen das Posaunenfest einhalten und etwas über die Posaunen lernen. Das Neue Testament beginnt also tatsächlich zu erklären, was das Alte Testament noch nicht erklärt hat. Die Juden blasen ein Widderhorn, sie lesen diese Schriftstellen, sie können das lesen und sehen, aber sie verstehen nicht die Schriftstellen, die darüber sprechen, was Gott tatsächlich tun wird. Wie er die Sünden im Meer versenkt. Sie haben ein Ritual dafür hinzugefügt, aber sie verstehen nicht den Rest der Schriftstellen im Neuen Testament. Und die meisten Protestanten von heute verstehen das auch nicht, was das Posaunenfest bedeutet, weil sie glauben, es ist alles abgeschafft worden. So haben sie den Plan Gottes aus den Augen verloren. Offenbarung 11. Eine weitere Schriftstelle, die wir uns ansehen werden, Offenbarung Kapitel 11, die übergeordnete Bedeutung des Posaunenfestes offenbart. Offenbarung Kapitel 11, Abvers 15. Offenbarung 11, Vers 15, da heißt es, und der siebente Engel blies seine Posaune, das ist also eine Serie von sieben Posaunen, die geblasen werden von den Engeln, und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann der zweite Teil von Vers 17, dass du an dich genommen hast, deine große Macht und herrschest, und die Völker sind zornig geworden, und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Das geschieht, wenn die siebte Posaune geblasen wird. Die Bibel sagt uns also, was die Bedeutung der Posaunen ist. Das wird nicht im Alten Testament aufgeführt, sondern es wird im Neuen Testament gezeigt, um zu ergänzen, was im Alten Testament noch nicht erklärt wurde. Das ist die Bedeutung der Posaunen. Das ist die Bedeutung des Posaunentags. Eine unglaubliche Zeitspanne, wo dramatische Ereignisse stattfinden. Und es sind nicht nur schlechte Ereignisse, es wird schwierig sein, wenn die Menschen dahin durchgehen müssen, aber wenn wir den gesamten Plan verstehen, dann wird das zu sehr positiven Ergebnissen führen. Frage Nummer 4. Nun, da wir das wissen, was tun wir damit? Was tut man mit dieser Information? Was möchte Gott, dass wir tun? In Matthäus Kapitel 24 schlagen wir das wieder auf. Matthäus Kapitel 24. Ein Aspekt, wenn man die Wahrheit versteht, ist, dass es herrlich ist, zu sehen, wie sich alles zusammenfügt. Es ist herrlich zu sehen, wie sich ein Stück zum anderen fügt, um ein herrliches Gesamtbild zu geben. In Matthäus Kapitel 24, Vers 42, hier heißt es, Matthäus 24, Vers 42, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Auch Vers 44, darum seid auch ihr bereit. Jesus sagt also, seid wachsam, seid bereit, seid nicht überrascht, versteht, was kommt, ihr müsst darin nicht unwissend sein. Eines, was ich heute Morgen beobachtet habe auf dem Weg hierher, da war jemand mit seinem Traktor auf dem Feld und pflanzte ein paar Gemüsesorten ein. Und er hatte einen kleinen Verkaufsladen für sein Gemüse und die Leute kamen und kauften Dinge bei ihm. Er tat also alles, was er zum Leben tun musste, um Agrarprodukte wachsen zu lassen und sein Einkommen zu sichern. Er war einfach damit beschäftigt, zu tun, was zu tun war. Andere Leute sah ich heute Morgen, die joggten. Städtische Mitarbeiter habe ich gesehen, die an ihren Projekten arbeiten. Andere arbeiten in ihren Büros und sie haben alle keine Ahnung, was kommen wird. Sie und ich, wir sind hier, um daran erinnert zu werden, was kommen wird, damit wir dieses große Gesamtbild verstehen können und bereit sein können. Matthäus 25, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. 5 waren weise, 5 waren töricht, aber beachten Sie Vers 13. Vielleicht wollen Sie sogar eine Konkordanz zur Hand nehmen und einmal nachschlagen, wie oft Sie das Wort wachet finden können. In diesem Gleichnis hier, Vers 13, darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in der der Menschensohn kommen wird. Hier wird uns also auch gesagt, dass wir wachen sollen. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Paulus schreibt an die Thessalonicher zu einem späteren Zeitpunkt. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Verse 13 bis 18. Wiederum, Paulus schreibt hier, weil er in Sorge ist. Vers 13, wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind. Und das ist natürlich sehr tröstend, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist. Ja, wir vermissen natürlich Menschen, wenn sie sterben, aber es gibt eine Zukunft. Über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Als ich in Loma Linda studiert habe, hatte die Tochter eines Professors ein Aneurysma, das aufgebrochen war. Sie war erst 16 oder 18 Jahre alt und sie starb sehr plötzlich. Und ich ging zu der Beerdigung und ich kannte sie noch nicht einmal, aber am Ende der Zeremonie war ich auch am Weinen, weil ein paar Leute aufstanden und erzählten, wie nett dieser Mensch war. Und es war einfach eine sehr bedrückende Zeit und ich weinte auch, obwohl ich das Mädchen nicht einmal kannte. Es war so emotional. Aber sie hatten keine Hoffnung, wie wir sie haben, von der Paulus hier spricht. Damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Diejenigen, die in Jesus gestorben sind, für die gibt es eine Auferstehung, sodass diese Menschen zum Leben zurückkommen. Vers 15, denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, noch leben, wenn Christus zurückkehrt, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, diese Posaune erschallt, wenn Christus zurückkommt, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Nicht im Himmel, sondern wir kommen zurück zur Erde, wenn Christus zurückkommt. Aber diese Ermahnungen, zu wachen, wachsam zu bleiben, finden wir dann auch in Kapitel 5 und Vers 6. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Wachsam sein und aufmerksam sein. So finden wir das immer und immer wieder. Und ich möchte Sie ermutigen, noch einmal Hesekiel Kapitel 3 und Kapitel 33 zu lesen, wo Gott Hesekiel zu einem Wächteramt bestellt hat. Und heute haben wir diese Aufgabe Hesekiels, Wächter zu sein. Und Wächter stehen nicht nur auf der Mauer und beobachten. Oh, schaut da drüben, das ist interessant. Und das da drüben ist auch interessant. Nein, ein Wächter, was tut er, wenn etwas geschieht? Die Wächter blasen eine Posaune, sie schlagen Alarm. Sie schlagen eine Glocke an, sie lassen eine Sirene ertönen und sie warnen. Schaut, da kommt etwas. Seid bereit. Wir müssen also wachsam sein, das ist unsere Aufgabe. Und deswegen sagt Gott zu Hesekiel, wenn du diese Dinge kommen siehst, dann schlage Alarm, dann blase die Posaune. Und wenn du die Posaune bläst und die Leute reagieren darauf, dann hast du dich gerettet und die Leute. Aber wenn du die Posaune erschallen lässt und keiner reagiert darauf, dann ist das deren Problem. Aber wenn du die Dinge kommen siehst und nicht Alarm schlägst, dann sterben diese Leute und du auch, weil du deine Aufgabe nicht erfüllt hast. Und wir haben heute auch eine Aufgabe zu erfüllen. Und manche Leute glauben tatsächlich, alles, was wir heute zu tun haben, ist, den Menschen über Jesus zu erzählen. Und alles wird gut werden. Nein, wir müssen ihnen sagen, Jesus Christus ist real. Er wird auf diese Erde zurückkommen und es wird die Leute schockieren, wenn das geschieht, weil er auf sehr machtvolle Weise eingreifen wird in den Weltereignissen. Er wird Dinge verändern zum Besseren und das geschieht. Uns wird also gesagt, dass wir wachen sollen. Warum? Das ist die Frage Nummer 5. Warum müssen wir wachen? Schlagen wir wieder auf Matthäus Kapitel 24. Und hier wird es persönlich. Matthäus Kapitel 24. Hier steht sehr viel in diesem Kapitel. Matthäus 24, Vers 22. Das heißt, Matthäus 24, Vers 22, und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, wenn Christus nicht rechtzeitig zurückkäme, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Was Jesus sagt ist, die Dinge werden so schlimm werden, dass niemand überleben würde, es sei denn, dass Christus rechtzeitig zurückkommt. Und das lässt die Vermutung zu, dass die Menschheit sich gegenseitig mit Raketen und Bomben bewerfen wird, dass die Menschen die Einstellung haben, wenn ich schon untergehe, dann werde ich wenigstens nicht alleine untergehen. Ich habe noch so und so viele Waffen im Arsenal, ich werde sie benutzen. Die Dinge werden also sehr schlimm werden. Und Jesus sagt, es sei denn, dass diese Tage verkürzt würden, würde kein Mensch gerettet werden. Wir können auch 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 9 ansehen. 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 9. Hier heißt es, dass Gott nicht will, dass irgendjemand verloren werde. Gott möchte nicht zusehen, wie die Menschen sich gegenseitig in die Luft jagen. Er will nicht zusehen, wie die Menschen überall sterben. Sein Plan, seine Absicht ist es, die Menschheit letztlich zu retten. Warum müssen wir also wachen? Warum müssen wir warnen? Weil die Dinge erst einmal nicht besser werden. Die Amerikaner können in Syrien eingreifen, aber das wird die Probleme nicht lösen. Ob sie Truppen entsenden oder nicht, das wird nicht das Problem lösen. Die Vereinten Nationen werden die Probleme auch nicht lösen. Die Dinge werden schlimmer werden und unsere Hoffnung liegt in der Rückkehr Christi auf dieser Erde. Und das ist das Sinnbild, das wir haben durch das Posaunenfest. Frage Nummer 6. Worauf müssen wir Acht haben? Die Bibel sagt immer wieder, wir sollen wachen und aufmerksam sein, aber auf was müssen wir achten? Und wenn Sie schon seit 20, 30 oder 40 Jahren in der Kirche sind, dann achten wir auf diese Dinge. Und ich tat das auch. Und wir haben gesehen und erlebt, wie sich die Dinge erfüllen. Vielleicht möchten Sie noch einmal die Broschüre 14 Anzeichen für die bevorstehende Rückkehr Christi lesen. Und diese Woche wäre eine gute Zeit, das zu tun. Und so können Sie sich nochmal vor Augen führen, worüber wir buchstäblich seit Jahrzehnten reden. Denn in Matthäus 24 sagte Jesus, achtet auf dieses und jenes. Aber nicht alles ist in Matthäus 24 aufgelistet. Matthäus 24, Markus Kapitel 13 und Lukas 21 wiederum Als ich in der protestantischen Kirche aufwuchs, habe ich nie irgendjemanden über diese Dinge reden hören. Sie sprachen damals von Hesekiel 37, von Gog und Magog, das war aber auch alles, was ich davon hörte. Aber sie sprachen nicht über Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21. Dieses Endzeitszenario, von dem hier die Rede ist, zeigt sich auch in Offenbarung Kapitel 6 mit den vier Reitern. Und dort spricht es auch von falschen Lehrern, die auftreten werden und viele verführen. Und wir haben oft außerhalb der Kirche gesucht und haben gesagt, dort draußen gibt es viele falsche Lehrer. Aber seit dem Zusammenbruch der weltweiten Kirche Gottes gibt es inzwischen über 300 Leute, die eigene Webseiten haben, die behaupten, zum Teil Apostel, zum Teil Propheten zu sein. Und das geschieht innerhalb des Leibes der Kirche Gottes, wo Leute diesen Anspruch erheben. Und ich möchte Sie ermutigen, 2. Korinther Kapitel 11 zu lesen, wo es sagt, dass manche auftreten, die behaupten, Apostel zu sein. Und das geschieht auch heute. Und sie bekommen Leute, die ihnen nachfolgen. Und Jesus sagte, das wird geschehen und sie werden viele verführen. Innerhalb der Kirche Gottes, außerhalb der Kirche Gottes, auf der ganzen Welt mit verschiedenen heidnischen Religionen. Ich hatte einmal die Gelegenheit, einen Besuch in Indonesien zu machen. Das war mit Herrn Tyler letztes Jahr. Und dort gibt es viele Hindus. Und ich habe einige Hindu-Tempel gesehen. Und überall in diesen Tempeln gibt es diese Statuen. Hunderte von ihnen, manche sehen aus wie Affen, andere wie Elefanten, andere wieder wie andere Dinge, davon gibt es Tausende. Und diese Leute sind sehr aufrichtig dabei, befolgen ihre Rituale und was sie glauben tun zu müssen, und so kann man eine Religion nach der anderen nehmen. Ihre Anhänger sind sehr aufrichtig. Es gibt über 1 Milliarde Menschen, die der muslimischen Religion folgen. 1 Milliarde. Satan hat diese Welt verführt. Und wiederum, wenn wir das hier auf uns beziehen, warum sind wir heute hier? Warum hat Gott ihnen den Sinn geöffnet, die Wahrheit zu verstehen? Zu verstehen, dass er einen Plan und eine Absicht hat. Denken Sie darüber nach. Vor kurzem habe ich mit einer Person gesprochen. Etwas geschah in seinem Leben, was sein Leben veränderte. Und er erwähnte das mir gegenüber und sagte, bevor mir dies geschehen war, war ich zwar in einer Kirche, aber ich tat nicht wirklich, was ich hätte tun sollen. Und er sagte, Gott hat meine Aufmerksamkeit bekommen, als dies geschah. Und nun konzentriert er sich in einer ganz anderen Richtung. Gott hatte wirklich auf drastische Weise seine Aufmerksamkeit erreicht. Und wir haben viele Menschen, die Kirche spielen. Sie kommen her, sie sitzen da, und sie sitzen vielleicht da und nicht da drüben, weil da drüben jemand sitzt, mit dem sie nicht sprechen wollen. Wissen Sie, wir können keine Spiele mit Gott spielen. Gott hat uns berufen, wir haben die Schriftstelle 2. Petrus Kapitel 3 gelesen, Gott will nicht, dass irgendjemand verloren gehe. Und wenn er sie berufen hat, ihnen den Sinn geöffnet hat, dann spielen sie keine Spiele mit Gott, denn diese Dinge werden geschehen. Die Dinge, von denen wir heute sprechen. Falsche Lehrer werden viele verführen, es gibt Kriege und Gewalt, Nationen stellen sich gegen andere Nationen, und für Nationen ist das griechische Wort Ethnos. Davon haben wir auch schon gesprochen, es gibt ethnische Konflikte. Eine ethnische Gruppe kämpft gegen eine andere. Was geschieht denn in Syrien? Eine Gruppe von Muslimen kämpft gegen eine andere Gruppe von Muslimen. Was geschieht in vielen dieser Länder dort drüben? Was geschieht in Ägypten? Eine Gruppe von Muslimen gegen eine andere Gruppe von Muslimen. Was geschieht in Afrika? Eine Gruppe Schwarzer gegen eine andere Gruppe Schwarze. Was geschieht in Nordirland? Katholiken gegen Protestanten. Was geschieht in Südamerika und an anderen Orten? Immer eine Gruppe von Menschen gegen eine andere Gruppe von Menschen. Es wird nicht besser. Und weiter spricht es von Hungersnöten und Seuchen, Katastrophen verschiedener Art. Und sie werden immer weiter zunehmen, während wir dem Ende näher kommen. Aber Jesus sagte, all diese Dinge werden geschehen, die er beschrieben hat, und sagte, das alles ist nur der Anfang der Wehen. Das ist nur der Anfang. Die Dinge werden noch schlimmer werden. Matthäus 24, gehen wir zurück dazu, und Vers 37. Ich lehre an der Universität eine Klasse über das Alte Testament, und wenn man durch 1. Mose geht, mit einer neutestamentlichen Perspektive, dann sieht man die Dinge plötzlich mit anderen Augen. Matthäus 24, Vers 37. Wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Genauso wie die Dinge zur Zeit Noahs waren, so werden die Dinge auch wieder in der Endzeit sein, direkt vor der Rückkehr Christi. Gehen wir kurz zu 1. Mose Kapitel 6. 1. Mose Kapitel 6. Dies war ein Zeitpunkt, wo Gott sehr dramatisch eingegriffen hat auf dieser Erde und er griff ein, um die Menschen daran zu hindern, in eine falsche Richtung zu gehen. In Vers 5 heißt es, 1. Mose 6, Vers 5, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war, immer da. Sehen Sie sich an, was es heute im Fernsehen gibt, was man im Internet finden kann. Man kann gar nicht mehr hinsehen, man muss es ausschalten und woanders hingehen. Die Lieder, die die Menschen heute zum Teil singen, man kann ihnen gar nicht zuhören, weil man dadurch Gedanken in den Sinn bekommt, gegen die man dann wieder ankämpfen muss, um sie loszuwerden. Da reute es Gott, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Für diejenigen von Ihnen, die Eltern sind, wenn Sie sehen, wie Ihr Kind in eine falsche Richtung geht, wenn es Entscheidungen trifft, von denen Sie wissen, dass sie für das Kind sehr schmerzhaft sein werden, wie fühlen Sie sich dabei? Ach ja, Sie leben bloß Ihr eigenes Leben. Nein, wenn Sie Ihr Kind lieben, dann reagieren Sie nicht so. Da gibt es Tränen, Gebete, Sorgen. Und Gott hat auch Gefühle. Er sagte, es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und die Konsequenz war Vers 7, er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dann Vers 11, aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel, oder wie es auch heißt, voller Gewalt. Wenn Sie heutzutage die Zeitung aufschlagen, sie kämpfen in Afrika, sie kämpfen im Nahen Osten, sie kämpfen in verschiedenen Teilen von Asien, überall wird gekämpft. Menschen, die sich gegenseitig in die Luft jagen, andere, die mit Babys auf dem Arm fliehen. Es gab vor kurzem einen Artikel im Wall Street Journal, in dem es heißt, dass inzwischen allein in Jordanien über 2 Millionen Flüchtlinge angekommen sind. 2 Millionen! Wie würde es Ihnen gefallen, in einem Zelt zu leben, umgeben von ein paar hunderttausend anderen Menschen? Als ich in Kenia war, zu einem Besuch, gingen wir auch durch ein Slum und dort haben etwa 80.000 Menschen gelebt. Es gab keine Kanalisation, nur eine Wasserquelle und die Menschen verlangten voneinander sehr viel Geld für einen Eimer voll Wasser und das Abwasser wurde einfach auf die Erde gekippt. Und so lebten die Menschen dort, Kinder rannten herum und spielten in diesem Schmutz. Das sind einfach die Zustände, wie die Menschen leben. Gott sieht diese Dinge. Das sind alles Menschen, die nach seinem Bilde geschaffen wurden. Die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Gewalt. Vers 12, da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Und Gott griff dann ein. Er hat alles ausradiert und von neuem angefangen. Wenn wir zurückgehen zu Matthäus 24, wo wir lesen, so wie in den Tagen Noahs, wo die Menschheit völlig vom Kuss abgewichen war, so ist auch die Welt heute. Ich habe ein Video gesehen aus Tel Aviv von Homosexuellen, die dort eine Parade abhielten. Und sie schwingen Fahnen und machen großen Lärm und haben eine große Party. Tausende von diesen Menschen. Und Tel Aviv macht Werbung für sich als die Schwulenhauptstadt der Welt. Warum tun sie das? Weil Geld dahinter steckt. Es gibt damit Geld zu verdienen. Menschen bezahlen die Flugtickets, um dorthin zu kommen, um diese Atmosphäre der Freiheit zu genießen. Und ich war schockiert vor einigen Jahren, als ich mit Herrn Bruce Tyler in Australien war, was für große Schwulenparaden es dort auch gibt. Und Herr Tyler sagte damals, das ist das größte soziale Event, das in Australien abgehalten wird. Das größte soziale Ereignis in ganz Australien. Das zieht die Menschen einfach an, dass sie tun können, was sie wollen. Dies ist die Welt, in der wir heute leben. Alles Fleisch ist verdorben. Und Jesus sagte, direkt vor seiner Rückkehr wird es dieselbe Situation sein wie in den Tagen Noahs. Und Gott wird wieder eingreifen, und zwar auf machtvolle Weise. Offenbarung 13, hier spricht es von dem Aufkommen des Tieres und einem falschen Propheten, der Wunder vollbringt. Auch das wird geschehen, und wir werden es bemerken, wenn es geschieht. Das Tier wird aus dem Römischen Reich hervorgehen oder auf irgendeine Weise einen Bezug dazu haben, und es heißt, die Welt wird überrascht sein, wenn dies geschieht. Aber Geschwister, wenn wir wachsam sind, wenn wir wissen, was die Prophezeiungen sagen, dann ist es für uns keine Überraschung. Wir können dann bemerken, hier wird eine Prophezeiung erfüllt, hier kommt eine andere. Was würde geschehen, wenn der Papst eines Tages fähig wäre, Feuer vom Himmel zu holen? Von Zeit zu Zeit liest man von Statuen, die anfangen zu weinen oder wo Hände einer Statue anfangen zu bluten. Und die katholische Kirche möchte allgemein nicht besonders viel darüber nachforschen. Ein Priester in San Francisco wurde einmal befragt, als man berichtete, dass eine Statue blutete, und man fragte ihn, werden Sie das dokumentieren? Werden Sie das sehr sorgfältig überprüfen? Und er sagte, nein, wenn die Menschen glauben, dass es blutet, dann ist es in Ordnung. Mit anderen Worten, das soll am besten nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Wenn die Menschen glauben wollen, dass es ein Wunder ist, dann tun wir einfach so, als wäre es ein Wunder, damit sie glauben, dass es ein Wunder ist. Das ist nicht gut, aber die Bibel spricht von einem Aufkommen eines Tieres, also einer politischen Figur, die sehr sanft auftreten wird und vielleicht sagt, ja, irgendjemand muss ja einschreiten, ich melde mich freiwillig und tue es. Und es kommt ein wundervollbringender falscher Prophet von einer großen religiösen Organisation. Und so werden wir eine Wiederbelebung des Römischen Reichs erleben, auf irgendeine Weise. Und manche Menschen sagen, dieses Tier wird in Amerika auftreten, aber das Römische Reich war niemals in Amerika. Und wir können auch das nicht mehr als selbstverständlich voraussetzen, denn viele Menschen wissen heute nicht einmal mehr, wo sich Amerika oder Europa auf der Weltkarte befinden. Wir können also nicht einfach voraussetzen, dass die Leute wissen, wo das Römische Reich war. Aber es war in Europa und dort wird es auch geschehen. Als die Leute in der EU die römischen Verträge damals unterzeichneten, sagten sie, wir haben uns wie Römer gefühlt. Wir haben uns gefühlt wie die Römer, als wir diesen Vertrag unterzeichnet haben. Sie wissen, was sie tun. Sie werden einen Rückgriff auf die Geschichte tun, um zu legitimieren, was sie tun. Das Zeichen des Tieres, von dem es in Offenbarung 13 spricht, wird beinhalten, dass man entweder mit dem System, das Europa dann dominieren wird, konform geht oder dass man verfolgt wird. Man wird also gezwungen, Mitläufer zu sein. Sei es, dass man gezwungen wird, am Sabbat zu arbeiten oder was es auch sein wird, es wird ein Konzept sein, dass man konform gehen muss mit dem, was geschieht, was vorgegeben wird. Und wenn man sich nicht anpasst, wird man ausgegrenzt und verfolgt. Schlagen wir auf Offenbarung Kapitel 17. Und wiederum, das sind Dinge, die geschehen werden. Wir könnten noch eine längere Liste machen, aber diese Dinge sollten wir im Sinn behalten. Es sind Dinge, die geschehen werden. Offenbarung Kapitel 17. Es spricht von einer Frau, die ein Tier reitet. Und die Frau ist ein Symbol für eine Kirche. Die katholische Kirche hat sich seit einigen Jahrzehnten schon für ein vereintes Europa ausgesprochen. Weil sie wissen, wenn es eine europäische Einheit gibt, haben sie dabei eine herausragende Position innerhalb dieses wiederbelebten Römischen Reichs. Diese Hure reitet also das Tier, sie leitet es, beeinflusst es und macht, dass die Menschen dem Tier folgen. Und es spricht von 10 Königen, Verse 11 und 12, das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, Vers 12, die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben, aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier? Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Und wir beobachten seit vielen Jahren die Weltnachrichten und in unserem Wochenbericht haben wir unter den prophetischen Nachrichten im Juni 2012 gezeigt, dass es von 10 Ländern spricht für Vereinigte Staaten von Europa. Das war am 29. Juli 2012, wo wir zum ersten Mal einen spezifischen Hinweis darauf gesehen haben, wie Nationen zusammenkommen. Und das sollte unsere Aufmerksamkeit erregen. Und so spricht es also in Offenbarung 17 von 10 Königen oder Nationen oder Reichen, die für eine kurze Zeit zusammenkommen. Und in Daniel Kapitel 8 und 9 spricht es von Opferhandlungen. Es sagt nicht, dass sie eingerichtet werden, es sagt nur, dass sie beendet werden. Aber um sie zu beenden, müssen sie erst anfangen. Wenn wir also wieder sehen, wie Opferhandlungen beginnen in Jerusalem, dann müssen wir erkennen, dass wir jetzt unbedingt aufwachen müssen. Wenn Sie Spiele spielen, hören Sie auf damit, Spiele zu spielen. Denn sobald diese Opferhandlungen beginnen, werden sie auch beendet werden. Wahrscheinlich etwa 3 Jahre später, so etwa in dem Zeitrahmen. Das wird also ein klares Zeichen sein, wenn wir sehen, wie das geschieht. Und in Daniel Kapitel 11, Verse 40 bis 44, spricht es von einem König des Südens. Eine arabische Konföderation, die sich mit dem König des Nordens messen will. Als ich in Europa gelebt habe, habe ich die Zeitungen von dort gelesen und Europa machte sich schon damals Sorgen um eine Bedrohung aus dem Süden, von arabischen Nationen. Und dass sie Raketen entwickeln, die sogar Europa erreichen könnten. Sie sprechen also von einer Bedrohung aus dem Süden Und die Bibel erwähnt dies schon seit 2500 Jahren. Der König des Südens wird gegen den König des Nordens angehen. Und in 1. Mose lesen wir von den Segnern für Abraham, dass seine Nachkommen die Tore ihrer Feinde besitzen würden. Aber in 5. Mose Kapitel 28 heißt es dann, wenn ihr mir aber nicht gehorcht und euch von mir abwendet, werdet ihr in euren Toren belagert werden, von euren Feinden. Und das geschieht heute. Wir haben die Seetore verloren, das sind entscheidende Dinge. Es sind nur noch wenige übrig geblieben. Das sind also alles Dinge, die zum Ende des Zeitalters geschehen werden. Lukas Kapitel 21, Vers 20. Hier spricht es davon, Lukas 21, Vers 20, ihr werdet sehen, wie Jerusalem von Armeen belagert wird. Wenn wir also Armeen sehen, die in den Nahen Osten einmarschieren, dann könnten es durchaus sogenannte Friedenstruppen sein. Wenn Amerika dort einen schlechten Ruf hat, könnte es durchaus sein, dass es europäische Truppen sind. Und ihnen jucken schon lange die Finger danach, sich dort einzubringen, im Nahen Osten. Sie wollen zeigen, dass sie etwas vollbringen können, was die Amerikaner nicht schaffen. Wenn wir also Dinge geschehen sehen in Jerusalem, dann kommt die Zeit der Heiden, etwa 3,5 Jahre lang, Zacharja Kapitel 14, die Hälfte der Stadt Jerusalem wird gefangen weggeführt werden. Und ich glaube nicht, dass das die arabische Hälfte sein wird. Es wird wahrscheinlich die jüdische Hälfte sein, die in Gefangenschaft kommt. Das sind also sehr spezifische Prophezeiungen, die hier stattfinden. Und während dieser Zeitspanne sehen wir auch den Niedergang der israelitischen Nationen. Jeremia Kapitel 30 spricht von der Zeit der Angst für Jakob. Sie werden die Konsequenzen für ihren Ungehorsam ernten. Hosea 5, Vers 5 spricht von israelitischen Nationen, die gemeinsam fallen werden. Die Nationen Israels und die Juden fallen gemeinsam. Ihr Niedergang geschieht zur selben Zeit. Es gibt einige Prophezeiungen, etwa 3 in Jesaja, 2 oder 3 in Jeremia, die davon sprechen, wie der Niedergang Israels plötzlich kommt. Der Niedergang geschieht plötzlich. Wie lange das gehen wird, ein paar Stunden, ein paar Monate, ein paar Jahre, das sagt es nicht. Das heißt nur, es geht schnell, wie eine Mauer, die zusammenfällt. Der Hinweis ist nur, es geschieht plötzlich. Wenn Sie sich die Schriftstellen aufschreiben wollen, Jesaja 9, Vers 13, Jesaja 29, Vers 5, Jesaja 30, Vers 13, Jeremia 6, Vers 26 und Jeremia 15, Vers 8. Überall heißt es, dieser Niedergang kommt plötzlich. Er wird geschehen. Zurück zu Matthäus 24. Hier heißt es, dass eine große Bedrängnis kommen wird, wo Satan seinen Zorn zeigen wird, gegenüber den Israeliten hauptsächlich. Matthäus 24, Vers 29. Ich glaube, wir haben das schon gelesen. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern. Es gibt Zeichen am Himmel, Meteoriten, die herabfallen. Das wird ein dramatisches Feuerwerk werden. Und die Menschen werden das überall auf der Welt sehen können, diese himmlischen Zeichen. Und das bringt uns dann dazu, wovon wir vorher gesprochen haben, Offenbarung Kapitel 8, zu den 7 Posaunen. Dort heißt es, direkt nach der Bedrängnis und den Zeichen am Himmel werden die Menschen sich umsehen und sie fragen, was passiert hier eigentlich? So etwas haben wir noch nie gesehen. Offenbarung 8, Vers 1. Es entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Und das ist wahrscheinlich symbolisch, vielleicht ist es eine kurze Zeit lang.